Heute ist Montag, der 23. Februar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir schauen uns an, was am Wochenende auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart beschlossen wurde. Dann geht's in die USA zum Supreme Court, der mit einer Entscheidung US-Präsident Trump jetzt unter Druck setzt. Und dann reden wir noch über den Streit zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei und wie der mit einer Ölpipeline zusammenhängt. Dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße zum allerletzten Mal hier aus Thailand, aus meinem Urlaub. Das ist immer das Schöne daran, dass man den Podcast hier überall mit hinnehmen kann. Das bedeutet aber auch, dass der Ton vielleicht manchmal ein bisschen anders ist. Ihr könntet hier Lachen hören, Gespräche, Wellen rauschen, alles kann dabei sein. Aber das ist ja das Schöne, dass der Podcast überall mit hin kann. Und jetzt fangen wir an, denn die News, die lassen sich wirklich sehen. In Stuttgart ist am Samstag der 38. Bundesparteitag der CDU zu Ende gegangen. Das Treffen fand vom 20. bis 21. Februar statt und die Delegierten haben dort viele inhaltliche Entscheidungen getroffen. Zu Beginn wurde Friedrich Merz als Parteivorsitzender bestätigt. Der erhielt 91,17% der Stimmen. Das ist sogar ein besseres Ergebnis als bei seiner letzten Wahl. Da hat er nämlich nur 89,8% der Stimmen erhalten. Das zeigt eigentlich, könnte man so sagen, dass die Partei geschlossen hinter ihrem Kanzler steht. Ein großes Thema, wenn wir uns das mal inhaltlich anschauen, auf dem Parteitag war der Schutz von Kindern im Internet. Die CDU fordert nun ein gesetzliches Mindestalter für soziale Medien. Jugendliche sollen soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram erst ab 14 Jahren nutzen dürfen. Für Jugendliche bis 16 Jahre soll es zudem besondere Schutzregeln geben. Aber nicht nur das, es gibt auch Pläne für die Schulen. Die Partei will ein bundesweites Handyverbot bis zur 10. Klasse durchsetzen. In den Schulen sollen dafür verbindliche Schutzzonen ohne private digitale Geräte entstehen. Ja, für viel Diskussion sorgte der Beschluss zur telefonischen Krankschreibung. Die CDU möchte diese Regelung nämlich komplett abschaffen. Bisher kann man sich ja bei leichten Symptomen für 5 Tage per Telefon krankschreiben lassen. Und die CDU sieht darin einen Grund für den hohen Krankenstand in Deutschland. Sie spricht von einer sogenannten Bettkantenentscheidung. Damit ist dann gemeint, dass man einfach anrufen kann. Die Hemmschwelle wäre dann niedriger für eine Krankmeldung. Expertinnen, die weisen aber darauf hin, dass der Anstieg der Krankmeldungen andere Gründe haben könnte. Seit 2023 gibt es die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dadurch werden Krankmeldungen lückenlos erfasst. Früher wurden viele Bescheinigungen auf Papier gar nicht bei den ArbeitgeberInnen eingereicht. Ja, und zudem spielt die alternde Belegschaft eine Rolle für mehr Fehltage. MedizinerInnen warnen vor den Folgen einer Abschaffung. Die Hausarztpraxen sind bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze. Ohne die Telefonregel müssten PatientInnen mit leichten Erkältungen wieder persönlich in die Praxis kommen. Das würde die Wartezimmer füllen und das Infektionsrisiko für andere PatientInnen erhöhen. Und auch in der Familienpolitik gab es einen wichtigen Beschluss. Die CDU fordert mehr Elterngeld. Die Grundbeträge sollen steigen. Außerdem will die Partei die Senkung der Einkommensgrenze aus dem Jahr 2023 wieder rückgängig machen. Aktuell liegt diese Grenze bei 175.000 Euro im Jahr. Bundesfamilienministerin Karin Prien, die hatte vor diesem Beschluss auch gewarnt, sie verwies auf die schwierige Haushaltslage des Bundes. Die Delegierten stimmten aber trotzdem mehrheitlich für den Antrag der Jungen Union. Ja, andere Forderungen der Jungen Union, die hatten dagegen keinen Erfolg. Eigentlich wollten sie nämlich die abschlagsfreie Rente mit 63 abschaffen. Ja, und zudem sollte auch das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Führende Politiker in der CDU, die haben das aber abgelehnt. Sie befürchten, dass solche Einschnitte die anstehenden Landtagswahlen belasten könnten. Der Antrag wurde daher erstmal zur weiteren Beratung an die Bundestagsfraktion überwiesen. Weitere Beschlüsse des Parteitags betreffen die Steuerpolitik und das Gesundheitswesen. Die CDU möchte GutverdienerInnen entlasten. Der Spitzensteuersatz soll künftig erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro greifen. Bisher liegt dieser Wert bei 68.000 Euro. Ja, zudem will die Partei die Legalisierung von Cannabis rückgängig machen. Besitz und Anbau von Cannabis sollen wieder unter Strafe gestellt werden. Im Bereich Gesundheit fordert die CDU ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige mitfahren. Das soll dann auch für E-Zigaretten gelten. Ein Vorstoß für eine Zuckersteuer auf Limonaden lehnte der Parteitag aber ab. Die Mehrheit sah darin eine unzulässige Bevormundung der BürgerInnen. Bei Zucker hört für die CDU also der Spaß auf. Es geht weiter zum obersten Gericht in die USA, dem sogenannten Supreme Court. Am Freitag hatte dieser einen großen Teil von Trumps verhängten Zöllen für rechtswidrig erklärt. Dabei geht es um die Zölle, die Trump auf Basis des Notstandsgesetzes von 1977 verhängt hatte. Denn durch dieses Notstandsgesetz ist es dem US-Präsidenten erlaubt, Dekrete ohne Abstimmung mit dem Kongress zu erlassen. Trump begründete den Notstand mit einem Ungleichgewicht im internationalen Handel. Ja, dieser würde aus seiner Sicht die nationale Sicherheit gefährden. Der Supreme Court, der hat aber gesagt, das sehen wir ein bisschen anders. Mit 6-3 Stimmen entschieden die RichterInnen, dass Trumps Vorgehen bei den Zöllen rechtswidrig war. Sie haben dann klargestellt, das entsprechende Gesetz gibt dem Präsidenten keine Vollmacht, eigenständig neue Zölle einzuführen. Der Präsident darf zwar den Außenhandel in echten Krisensituationen regulieren, ja, neue Abgaben kann er aber eben nicht ohne Zustimmung des Kongresses beschließen. Und außerdem kann man auch sagen, die USA befindet sich ja nicht im Krieg mit der ganzen Welt, weshalb Trump auch nicht auf besondere Kriegsbefugnisse berufen kann. Bemerkenswert ist das Urteil auch deshalb, kann man sagen, weil 6 der neuen RichterInnen als konservativ gelten. Und die Folgen, die sind auch ganz schön gewaltig. ExpertInnen erwarten nun eine Welle von Rückforderungen. Unternehmen oder auch Bundesstaaten verlangen das Geld zurück, das sie unrechtmäßig an Zöllen gezahlt haben. Und dabei geht es um sage und schreibe 175 Milliarden US-Dollar. Einige GouverneurInnen, die fordern auch Erstattung für Haushalte, durchschnittlich 1.700 Dollar. Das entspricht dann den zusätzlichen Kosten, die Familien durch die Zölle entstanden sind. Trump reagierte darauf sehr verärgert und beschimpfte die RichterInnen öffentlich als unpatriotisch. Er hat dann aber auch betont, dass er seinen Kurs nicht ändern werde und er hat angekündigt, andere Wege zu nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Und auch am Freitagabend hat er dann auch gleich ein neues Dekret unterschrieben. Damit verhängte er dann einen weltweiten Zusatzzoll von zunächst 10% auf alle Importe. Damit aber nicht genug. Samstag ist er dann direkt einen Schritt weitergegangen und hat bekannt gegeben, dass dieser Zollsatz nun sogar auf 15% angehoben wird. Er hat behauptet, dass dieses Niveau rechtlich geprüft und zulässig sei. Als neue Rechtsgrundlage nutzt er ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 und das erlaubt es dem Präsidenten, Zölle für einen Zeitraum von 150 Tagen im Alleingang zu erheben. Das bedeutet also, Trump hat erstmal Zeit gewonnen und zwar bis Juli. Wenn die Zölle dann länger gelten sollen, braucht er dann aber doch die Zustimmung des Parlaments. Ja, und dazu hat sich auch schon der Oppositionsführer im Senat Schumer von den Demokraten geäußert. Der fordert die RepublikanerInnen auf, auch dieses Vorgehen nicht zu dulden. Und wir hören mal in seine Rede rein.
Er weiß verdammt nochmal nicht, was er tut, entscheidet einfach aus dem Bauch heraus. Das Urteil war eindeutig, also beruft er sich auf etwas anderes. Aber dieses andere ist vielleicht nicht von Dauer und hat dann noch schlimmere Konsequenzen für das amerikanische Volk.
Ja, auch in Deutschland und Europa wird die Situation ganz genau beobachtet. Die Bundesregierung und die EU-Kommission reagierten zunächst zurückhaltend. Sie wollten das Urteil des Supreme Courts erst einmal genau analysieren. Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, in einer Woche nach Washington zu reisen. Dort will er dann Gespräche mit der US-Regierung führen. Er betonte, dass er dabei eine abgestimmte europäische Position vertreten werde. Merz hat erklärt, er wolle der amerikanischen Seite deutlich machen, dass Zölle allen Beteiligten schaden würden. Ja, und auch die Wirtschaft zeigt sich besorgt über dieses anhaltende Chaos. Unternehmensverbände sprechen von einer neuen Phase der Unsicherheit. Viele Betriebe wissen nicht, wie sie unter diesen Bedingungen planen sollen. Ja, und auch wenn das Gericht die bisherigen Zölle gekippt hat, bleiben bestimmte Sonderzölle trotzdem bestehen. Das trifft zum Beispiel Abgaben auf Stahl, Aluminium und auch Autos. Für diese Produkte hatte die US-Regierung einen anderen gesetzlichen Rahmen genutzt, über den das Gericht noch nicht entschieden hat. Weiter geht's mit einem Streit um Energielieferungen zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei. Seit Ende Januar ist der Ölfluss durch die Druzhba-Pipeline unterbrochen. Die Pipeline transportiert russisches Öl durch die Ukraine in Richtung Westen. Ungarn und die Slowakei sind sehr stark von diesen Lieferungen abhängig. Ja, die Regierungen in beiden Ländern werfen der Ukraine vor, die Durchfuhr absichtlich zu verhindern. Sie bezeichnen das Vorgehen als Erpressung. Dazu hören wir mal in die Rede des ungarischen Außenministers rein.
Es gibt keine technischen Gründe für die Unterbrechung. Die Ukraine erpresst Ungarn, indem sie die Druzhba-Pipeline blockiert. In Absprache mit Brüssel und der ungarischen Opposition will die Ukraine damit einen Versorgungsengpass vor der Wahl provozieren.
Ja, als Reaktion darauf haben sie nun ebenfalls mit Konsequenzen gedroht. Der slowakische Premierminister Robert Fico kündigte an, die Notstromlieferung an die Ukraine einzustellen, sollte die Durchfuhr von Öl nicht bis Montag, also heute, wieder aufgenommen werden. Und auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán drohte mit einem solchen Stromstopp. Zusätzlich gibt es weitere Drohungen, und zwar von Ungarn, ein wichtiges EU-Darlehen für die Ukraine zu blockieren. Dabei geht es um eine Summe von 90 Milliarden Euro. Eigentlich gab es dazu schon eine Einigung in der EU. Das Geld soll den Finanzbedarf der Ukraine bis 2027 decken und die Verteidigung gegen Russland unterstützen. Ja, Ungarn fordert nun, dass zuerst das Öl wieder fließen müsse. Die Ukraine weist die Vorwürfe einer absichtlichen Blockade zurück. Sie bezeichnet die Drohung aus Ungarn und der Slowakei als unverantwortlich. Der ukrainische Außenminister erklärte, dass die Pipeline durch russische Angriffe beschädigt worden sei. Und er hat auch gesagt, die Reparaturarbeiten, die liefen bereits. Die Ukraine hat auch betont, dass Ungarn und die Slowakei ihre Beschwerden an Russland richten sollten. Die russischen Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur sei die wahre Ursache für die Probleme. Ja, die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten jetzt aufgefordert, sich an die getroffenen Vereinbarungen zum Ukraine-Darlehen zu halten. Ein Sprecher betonte, dass man die Einhaltung der politischen Zusagen erwarte und die Abstimmung über das Geld wurde nun also erstmal verschoben. In Ungarn wird vermutet, dass der Streit auch innenpolitische Gründe hat. Dort stehen bald nämlich Parlamentswahlen an. Die Regierung Orbán könnte versuchen, durch den Streit die Kraftstoffpreise niedrig zu halten und sich gegen Brüssel abzugrenzen. Jetzt kommen sie, die Good News. Die Feuerwehr in Remscheid nutzt künstliche Intelligenz, um Notrufe in Echtzeit zu übersetzen. Das System heißt Live Translation, überträgt Anrufe von Menschen, die kein Deutsch sprechen, automatisch ins Deutsche und leitet dann auch die Rückfragen der Leitstelle in die jeweilige Muttersprache der Anrufe weiter. Ja, seit der Einführung wurde das Tool im vergangenen Jahr bereits 247 Mal eingesetzt und hat sich laut Angaben der Leitstelle wirklich bewährt. Es soll dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und sowohl die Leitstellenmitarbeiter als auch die Anrufer zu entlasten. Neben der Übersetzungsfunktion wird KI auch für die Analyse komplexer Gefahrenlagen genutzt, zum Beispiel bei Hochwasser- oder Waldbrandszenarien. Die Feuerwehr betont, dass die Technologie die Einsatzkräfte unterstützt, diese natürlich nicht ersetzt. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.